Wir kommen zur Lesung aus dem Wort Gottes. Und bevor wir in das Buch Genesis schauen, möchte ich uns passend dazu aus Johannes Kapitel 1 und ich lese ab Vers 45 bis zum Ende des Kapitels, kurz 6 Verse. Johannes Kapitel 1. Ab Vers 45. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden, bevor wir zur Botschaft kommen. O heiliger Vater, wir freuen uns und danken dir, dass du uns hier versammelt hast, dass wir unter deinem Wort stehen dürfen und dass wir dir nahen dürfen als deine Kinder in Christus Jesus. Und wir bitten, Herr, sprich du durch dein Wort zu unseren Herzen, wirke durch deinen Geist und schenke du auch in deiner Güte und Gnade auch mir Barmherzigkeit, dass ich in Klarheit reden mag. Helfe du, o Vater, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir befinden uns im ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, Kapitel 28. Und schlag mit mir gerne die Heilige Schrift auf im ersten Buch Mose, und wir haben die letzten Male, als wir im Buch Genesis waren, auch über Jakob, über Isaak, Rebekka, über Jakob und Esau nachgedacht. Und wir werden heute nochmal Jakob in Bethel sehen und werden dann auch eine Pause im Buch Genesis einlegen und uns den Gleichnissen Jesu widmen. Aber heute möchten wir noch einmal Genesis 28, vor allem die Verse 10 bis 22 anschauen. Du erinnerst dich, und ich glaube, die meisten von uns sind vertraut mit der Geschichte, dass Jakob jetzt in diesem Kapitel sich im Exil befindet. Er ist auf der Flucht von seinem Bruder, der ihn umbringen will. Sein Vater Isaak hat ihn gesegnet und ihn gehen lassen. Er hat den Segen des Erstgeburtsrechts durch Mittel erworben, die alles andere als lobenswert oder gut sind. Du siehst diese Ironie. Jakob, der gerne bei den Zelten bleibt, muss die Zelte nun verlassen. Er hat den Segen und muss doch das verheißene Land und seine Familie verlassen. Was für einen Preis er bezahlen muss, nicht wahr? Und schau, lies mit mir in Genesis 28 die Verse 10 bis 22. Dies ist das Wort Gottes. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran. Und er kam an einem Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum. Und siehe, Eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst. Und dich wieder in dieses Land bringen, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er: Wahrlich, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach: Wie furchtgebietend ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Zuvor aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach: Wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen, und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den Zehnten geben. Dies ist das Wort des Herrn. Jakob, er wandert nach Haran. Er ist auf der Flucht und er läuft und läuft. Es vergehen Minuten, es vergehen Stunden und Stunden und irgendwann wird er müde. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und er muss irgendwo über Nacht bleiben. Er muss irgendwo zur Ruhe kommen. Und er kommt an den Ort, den er nicht kennt. Und Vers 11 sagt, er kommt an einen Ort. Er nimmt von den Steinen an jenem Ort und legt sie sich zurecht, um an diesem Ort schlafen zu gehen. Was ist das für ein Ort, auf den so oft verwiesen wird, ohne den Namen des Ortes zu nennen? Du liest die ersten Verse und merkst, der himmlische Autor, er wiederholt einen Ort, der wichtig zu sein scheint. Und Jakob, er weiß nichts von diesem bestimmten Ort. Er scheint ihm nicht wichtiger als andere Orte zu sein und er ist einfach müde. Er ist müde, er legt sich hin. Und ja, Jakob wird an diesen Ort zurückkommen, aber nicht jetzt. Jetzt ist er erschöpft und sein Kopf ist mit anderen Dingen voll. Er legt sich nieder zum Schlafen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich abends nach einem ereignisreichen Tag zu Bett gehe, fällt es mir manchmal schwer einzuschlafen. Der Kopf ist voll und du wiederholst in Gedanken, was passiert ist, was falsch gelaufen ist, was du falsch gemacht hast, was du hättest besser tun können, was du gesagt hast und wie es vielleicht missverstanden werden konnte. Und ja, Jakob ist mit dem Segen des Vaters gegangen. Er hat die Zelte Isaaks verlassen, er ist auf der Flucht. Wird er jemals wieder seinen Vater sehen? Er ist alt, Isaak hat selbst gedacht, dass er nicht mehr lange leben wird. Und Jakob, er ist im Gehorsam zu seinem Vater geflohen, aber er hat Beersheba nicht in Frieden verlassen. Er weiß, sein Bruder ist wütend auf ihn und er will sich auch an ihm rächen wegen des Segens, den Jakob hat und er nicht. Und das, was Jakob mehr als alles andere wünschte, dieses Erstgeburtsrecht, was war für Esau noch nicht mal ein Gericht wert? Du kannst dir vorstellen, es war kein leichter Schlaf, der über Jakob gekommen ist. Vielleicht ist er lange wach geblieben aus Furcht. Vielleicht hat er nur mit einem Auge geschlafen, weil er nicht weiß, was passieren könnte. Esau treibt die Rachsucht, er will Jakobs Blut. Und Jakob, er kann sich nicht sicher sein, ob Esau bei seinem Vater geblieben ist oder ihm nachgelaufen ist. Er weiß es nicht. Vielleicht verfolgt ihn Esau. Vielleicht überrascht er ihn mit einem Angriff oder überfällt ihn in der Nacht. Er weiß es nicht. Es ist ein unruhiger Schlaf. Aber irgendwann holt auch Jakob die Erschöpfung ein und er fällt endlich in diesen Schlaf. Und wir werden heute drei Punkte anschauen. Der Traum, die Verheißung und das Haus. Der Traum, die Verheißung und das Haus. Zuerst der Traum. Jakob, er platziert Steine unter seinem Haupt und er schläft im Freien unter dem Sternenhimmel. Und er träumt. Aber es ist kein gewöhnlicher Traum. Es ist kein Traum, den er leicht vergessen wird. Gott, der heute nur durch sein Wort zu uns redet, hat vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet, sagt uns der Autor des Hebräerbriefes. Sie hatten noch nicht das Wort Gottes wie wir heute. Und Gott offenbart sich Jakob in einem Traum. Und was sieht er in diesem Traum? Was offenbart Gott ihm dort? Was zeigt er ihm? Nun, die Schrift sagt uns, Jakob sieht eine steinerne Treppe, beginnt von der Erde. Sie beginnt in der Erde und sie zieht sich hinauf bis hoch in den Himmel. Engel Gottes steigen auf dieser Treppe hinab und wieder hinauf. Und inmitten dieser Engel, über dieser Leiter, steht der Herr selbst. Und er steigt die Leiter herab und steht über Jakob. Und vielleicht hat Jakob auch über Zikkurats gewusst. Was ist ein Zikkurat? Ein gestufter Tempelturm oder ein Götterberg. Diese wurden vor allem in Mesopotamien gebaut, in dem Land seines Großvaters. Wenn du dir so ein Zikkurat vorstellst, dann ähneln diese Stufen oft wie bei einer Hochzeitstorte. Du siehst manchmal diese verschiedenen Ebenen im Durchmesser und drumherum gibt es manchmal eine Treppe, die sich so durchzieht. Nun, so ein Tempel, so ein Zikkurat ist mehr rechteckig aufgebaut und eine Treppe beginnt vom Boden und geht so das Zikkurat hindurch bis hoch in den Himmel. Das ist ein gestufter Tempelturm. Und es wird gesagt, dass diese Treppen nicht für Menschen gedacht sind, sondern für Götter. An der Spitze des Zikkurats befindet sich ein Schrein, ein Heiligtum. Und am Boden des Zikkurats befindet sich ein Tempel. Nun, die Götter können herabsteigen von diesem Heiligtum, der oben ist, zu dem Tempel, der sich auf dem Boden befindet, um den Erdboden zu besuchen. Das heißt, der Schrein an der Spitze und der Tempel am Boden stellen die himmlische Wohnung der Götter dar. Und du weißt, woran es erinnert, nicht wahr? Wenn du darüber nachdenkst, vor allem, wenn du Vers 12 siehst, die Leiter reicht mit der Spitze bis an den Himmel. Woran erinnert dich das? Nun sicherlich doch an den Turmbau zu Babel, nicht wahr? Was war dort der Versuch der Menschen? Was haben sie sich vorgenommen in ihren Herzen? Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen, um einen Turm, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Der Mensch ist getrennt von Gott. Nach dem Sündenfall ist der Mensch geistlich gestorben, getrennt von Gott. Aber er will einen Weg zu Gott finden, auf seine Art und Weise. Babel ist der jämmerliche und beschämende Versuch, der Versuch der Menschen, einen Zugang zu Gott in den Himmel zu erwirken. Und sie haben jämmerlich gescheitert. Es ist der Versuch menschlicher Religion durch eigene Werke Gottes Segen zu ergreifen, zu erwirken, zu erwerben. Und in Babel versucht der Gottlose, sich selbst seinen Namen zu machen, sich selbst den Himmel zu sichern, sich selbst Gott darzustellen und Gott gleich zu machen. Aber er kann es nicht und er schafft es nicht. Und leider haben viele diese wichtige Lektion bis heute nicht gelernt. Sie versuchen, Gott zu leugnen. Sie versuchen, sich selbst einen Namen zu machen. Sie versuchen, sich selbst als Gott darzustellen. Ob es die Definition von Ehe ist, ob Frau oder Mann, ob es die Verstümmelung von dem Menschen selbst ist, indem er versucht, zu bestimmen, was er sein möchte. Es ist der rebellische, der sündhafte, der verdorbene Versuch, Gott zu spielen. Aber der Turm der Menschen konnte den Himmel nicht erreichen. Nun, Gott muss herabsteigen. Gott muss herabsteigen, um überhaupt diesen glorreichen Turm zu Babel zu sehen. Und er steigt herab, nicht um sie in ihrem Unterfangen zu segnen, sondern um sie zu richten. Gott steigt in seiner Gnade herab und er zerbricht den Stolz der Einheit der Menschen. Eine Einheit, die droht, den Menschen in völliger Dunkelheit zu verschließen, getrennt von Gott. Und Gott stoppt sie. Siehst du diese Gnade inmitten des Gerichts? Gott stoppt sie. Gott lässt es nicht zu. Verstehst du, was hier Jakob sieht? Gottes Leiter in Jakobs Traum ist die Antwort Gottes auf den Turmbau zu Babel. Die Spitze der Leiter reicht bis zum Himmel, weil Gott ihr Schöpfer ist und nicht der Mensch. Gott ist es, der sich herablässt, um den Menschen zu begegnen. Es ist Gottes Tun, Gottes Werk, sich herabzulassen. Gott ist es, der einen Weg schafft, um mit dem Menschen Gemeinschaft zu haben und nicht der Mensch. Du siehst, wahre christliche, biblische Religion kommt nicht von dem Versuch des Menschen, Gott zu suchen, sondern es ist die Offenbarung Gottes, dass Gott sich darstellen muss, dass Gott sich offenbaren muss. Gott lässt sich herab. Und der sündige Mensch, er sucht nicht Gott. Nein, der Mensch, er flieht leider lieber von Gott. Er rennt von Gott. Er versucht, Türme zu bauen, sich einen Götz nach dem anderen zu errichten, sich selbst Gott zu machen, zu Gott zu machen. Und in gewisser Weise siehst du das auch in Jakob. Du siehst Jakob, er versucht, durch seine eigenen Mittel Gottes Segen sicherzustellen. Und hier erscheint Gott und findet ihn und nicht umgekehrt. Es ist die Leiter Gottes, nicht Jakobs Leiter. Es ist die Leiter Gottes. Jakob kann Gott nicht finden. Gott muss herabsteigen zu Jakob. Meine Lieben, ist das nicht das Herzstück wahrer Religion? Hier ist für den Menschen eine unüberbrückbare Kluft zwischen Gott und Mensch. Der Mensch kann nicht zu Gott. Er ist getrennt von Gott. Nun, Gott allein muss diese Kluft überbrücken. Er muss herabsteigen. Du erinnerst dich, Esau, er will das Materielle des Segens. Jakob, er will den geistlichen Segen. Er will die Bundesverheißung und das ist gut. Aber er tut es auf eine falsche Art und Weise. Er versucht, sie durch seine eigenen Mittel zu erlangen. Es ist fast dieser Traum, den Jakob sieht, ist fast wie ein Bild, wenn du die Engel auf der Leiter herabsteigen und wieder hinaufsteigen siehst, dann ist es so, als ob die Engel Jakobs Wunsch zu Gott tragen und die Antwort Gottes zu Jakob wieder hinabbringen. Sie bringen Gottes Antwort zu Jakob. Und was ist die Antwort Gottes auf Jakobs Wunsch, den Segen des Bundes zu haben? Das ist die Verheißung, unser zweiter Punkt. Der Traum, die Verheißung. Jakob, der auf der Flucht ist wegen seines Betruges, alleine, mittellos, bekommt die Antwort Gottes. Und Gott spricht zu Jakob und Gott erfüllt Jakobs Bedürfnisse auf eine wunderbare Art und Weise. Und was ist die Antwort Gottes? Du kannst die Worte ab Vers 13 lesen. Es heißt hier, ich bin der Herr, der Gott seines Vaters Abrahams und der Gott Isaaks. Gott identifiziert sich hier als Jahwe, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks. Er ist der Bundesgott Jahwe. Er ist der Gott der Verheißung, gebunden bei dem Namen, den er später Mose offenbaren wird. Ich bin, der ich bin. Und Gott wiederholt diese Verheißung, das Land, die Nachkommenschaft und der Segen, der zu allen Völkern der Erde kommen wird. Der Gott der Vergangenheit ist auch der Gott der Zukunft. Und dieser Gott ist der Gott Jakobs in der Gegenwart. Gott wird mit ihm sein. Gott wird ihn behüten. Egal wo er ist, ob es in Beersheba ist, in dem Land der Verheißung, oder ob Jakob das Land verlässt. Gott wird mit ihm sein. Gott wird mit ihm sein, Gott wird ihn behüten, egal wo er ist. Und Gott wird ihn zurück in das Land der Verheißung bringen, Vers 15. Siehst du, was Gott hier Jakob sagt? In diesem Zustand, in dem sich Jakob befindet, sagt Gott: Jakob, ich bin mit dir. Jakob, ich bin mit dir, fürchte dich nicht. Was für ein Wort, nicht wahr? Was für eine Verheißung Jakob hier hat. Und das ist doch das Herzstück des Bundes. Und ich möchte, dass du das hier siehst, was hier die Schrift uns so deutlich vor Augen hält. Gott ist die Leiter nicht umsonst herabgestiegen. Er zeigt Jakob, dass er nicht alleine ist. Und das ist so wichtig zu sehen. Gott lehrt Jakob die wahre Bedeutung, das Herzstück der Bundesverheißung. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist diese vollkommene Hingabe Gottes zu seinem Volk. Es ist Gottes Versprechen an sein Volk. Und ja, die Verheißung enthält auch ganz konkrete Punkte, wie die Verheißung des Landes. Gott wird ihm das Land geben. Es ist sein. Der Ort, wo er seinen Mantel zum Schlafen ausgebreitet hat, wird einmal sein Eigentum sein. Aber diese Verheißung sind und werden eschatologisch in der Gemeinde erfüllt. Sie werden in der Gemeinde erfüllt und sind in der Gemeinde erfüllt. Gott sagt in Vers 14, schau, dein Same wird sich ausbreiten, Jakob, nach Westen, Osten, Norden, Süden, das heißt in alle Himmelsrichtungen. Sie werden so zahlreich wie Sand am Meer sein. Und Gott sagt, ich werde deinen Samen wieder zurück in dieses Land bringen. Verstehst du, Jakob, er beginnt jetzt zu sehen, dass Gott nicht nur ein Gott der Vergangenheit ist, sondern auch der Zukunft. Jakob, er beginnt zu sehen, was sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak gesehen haben und worauf sie gewartet und gehofft haben. Nämlich auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, Gott wird Jakob wieder zurück in das Land Kanaan bringen. Ganz konkret. Aber die Erfüllung der Verheißung ist die Gemeinde. Es ist die Gemeinde. Jakob, er wird einen Vorgeschmack der Erfüllung sehen, aber das wahre Israel, das geistliche Israel, wird die volle Erfüllung erleben. Das ist die Zukunft. Und schau, als Jakob aufwacht, Da streckt er nicht seine Hände so erholsam vom Schlaf. Er schaut nicht auf und lässt so seinen Blick von Norden nach Westen und Osten und Süden wandeln und denkt sich, all das wird mein sein, Gott hat es verheißen. Er denkt auch nicht an die zukünftige Frau. Nun, wenn er einen Samen, ein Nachkommen haben soll, dann kriegt er das nicht alleine hin. Das heißt, er braucht auch jemanden. Aber er denkt nicht, wer wird sie wohl sein, wie wird sie aussehen. Verstehst du? Und das ist so wichtig zu sehen. Und das ist der Grund, warum wir Presbyterianer sind. Das kann ich mir leider nicht verkneifen. Weil das Herzstück des Bundes sich nicht geändert hat. Das Herzstück des Bundes hat sich nicht geändert. Jakob, er steht auf und was flüstert er? Schau, er sagt im Vers 17, wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Der Herr ist an diesem Ort, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Du siehst das Wunder der Verheißung, das Wunder des verheißenen Landes ist nicht das Land selbst, sondern dass Gott dort wohnt. Dass Gott dort wohnt. Und Jakob sieht, was Abraham gelernt hat, dass es ein besseres himmlisches Land gibt, in dem Gott wohnt, Hebräer 11. Jakob ist von der Gegenwart Gottes überwältigt. Gott ist diese Himmelsleiter herabgestiegen und er war dort, wo er gelegen hat. Und Gott ist hier an diesem Ort. Gott ist da und das ist es, was zählt. Alles andere ist zweitrangig. Das ist das Herzstück des Bundes, was er hier nun beginnt zu begreifen, zu sehen. Gott ist es, der da wohnt. Und er ist unser Gott. Jakob, er nennt diesen besonderen Ort, der bisher unbekannt ist und nicht genannt wurde, er nennt diesen Ort Bethel, das Haus Gottes. Und Jakob antwortet im Glauben, und du darfst Jakobs Gelübde nicht so verstehen, dass er nun beginnt, mit Gott zu handeln. Wenn du das tust, werde ich dies tun. Nein, es ist ein Bund, den Gott hier gibt. Und wenn der König seinen Schutz verspricht, dann beugt sich sein Knecht in Demut und Dankbarkeit und antwortet, und ich werde gehorchen. Und das ist der Ausdruck, den wir in den Worten von Jakob sehen. Es ist die Antwort des Glaubens in der Gegenwart des Allmächtigen. Er nimmt den Stein, auf dem er ruhte, und richtet ihn als Gedenkstein auf. Er gießt Öl darauf und verspricht seine Hingabe zu Gott. Und er wiederholt in seinem Gelübde die Verheißung Gottes, eins nach dem anderen, und gibt sich Gott ganz hin und verspricht Gott einen Zehnten von allem, was Gott ihm geben wird, zurückzugeben. Es ist die dankbare Anbetung Jakobs, der in der Gegenwart Gottes steht und Gott verheißt ihm, ich bin mit dir, Jakob. In Genesis 35 sehen wir, wie Gott Jakob zurückbringen wird nach Bethel und Gott wird ihm begegnen und Gott wird Jakob zu Israel machen. Und Gott ist sein Gott, wie er in seinem Bund verheißen hat. Nun, wir haben den Traum gesehen, wir haben die Verheißung gesehen. Lass uns jetzt das Haus Gottes sehen. Denn Gott hat verheißen, ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und dein Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen, zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinem Nachkommen nach dir. Genesis 17,7. Nun, viele Jahre danach, viele Generationen danach, als der Herr Jesus auf Erden war und unter dem Volk Israel wandelt, bezieht sich Jesus auf den Traum von Jakob, als er zu Beginn seines Dienstes Nathanael begegnet. Wir haben diesen Abschnitt in der Lesung gehört. Nathanael wird in Johannes 1 von Philippus zu Jesus gebracht. Und Jesus sieht den Nathanael auf sich zukommen und spricht: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Jakob, er hat mit Betrug das Erstgeburtsrecht erworben. Und Jakobs Name wurde zu Israel gemacht. Und Jesus erwähnt Nathanaels hohe Moral positiv. Hier ist ein Mann, in dem keine Falschheit ist. Und Nathanael fragt den Herrn Jesus: Woher kennst du mich? Woher kennst du mich? Und Jesus, er antwortet: Bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Ich habe dich gesehen, Nathanael. Und was ist die Antwort Nathanaels? Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Nun, wir können annehmen, dass Nathanael bewusst wird, dass Jesus ihn wirklich kennt, in der Tiefe seines Herzens. Und deswegen dieses Bekenntnis gegeben hat. Jesus begrüßt seinen Glauben und richtet sich an Nathanael und auch die anderen Jünger und sagt diese Worte: Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Und was sagt der Herr Jesus hier? Worauf bezieht sich unser Herr? Nun, Jesus verheißt ihnen, dass sie eine weitaus größere Offenbarung erleben werden als Jakobs Traum. Verstehst du, die Himmelsleiter in Jakobs Traum hat symbolisch darauf gezeigt, wie Gott diese Kluft zwischen Gott und Mensch überwinden wird. Wie Gott vom Himmel herabsteigen wird, um mit dem Menschen zu reden. Und auf dieser Leiter konnten die Engel in den Himmel hinaufgehen und wieder zur Erde von der Wohnung Gottes herabsteigen. Und diese Leiter ist ein Bild im Traum von Jakob. Aber was der Traum verheißen hat, ist die Menschwerdung des Herrn Jesus. Es ist die Menschwerdung Jesu, die Realität geworden ist. Gott ist herabgestiegen in der Person seines Sohnes, um auf Erden zu wohnen. Christus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er ist das wahre Bethel. Er ist das wahre Haus Gottes. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Das Herzstück des Bundes. Gott mit uns. Jakob, er hat den Stein mit Öl gesalbt, um Gottes Gegenwart zu gedenken, und er nennt den Ort Haus Gottes. Aber Gott hat seinen einzigen Sohn mit dem Heiligen Geist gesalbt. Er ist das Haus Gottes, in dem die ganze Fülle Gottes offenbart ist, leibhaftig offenbart ist. In Bethel hat Gott seinen Bund mit Jakob geschlossen, verheißen, dass er niemals verlassen und ihn segnen wird. Und genau diesen Segen hat Gott zu uns gebracht in Christus Jesus, der durch seinen Heiligen Geist mit uns ist. Der Herr hat zu Jakob gesagt: Denn ich will dich nicht verlassen. Und so sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern: Siehe, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Jakobs Leben war eine Fremdlingschaft, eine Pilgerreise auf Erden. Und so wie Jakob sind die Jünger Jesu ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf dieser Erde, die auf dem Weg zur Stadt Gottes sind, dessen Baumeister Gott selbst ist. Siehst du die Verheißung Gottes erfüllt? Siehst du diese Verheißung, wie sie dir, Kind Gottes, gilt. Obwohl du als Kind Gottes durch schwierige, durch einsame Zeiten gehen wirst, wirst du doch niemals allein sein. Jeden Morgen kannst du aufstehen. Jeden Morgen kannst du dich Gottes Gesalbten hingeben und sagen, diese Pforte ist die Pforte des Himmels. Gott ist an diesem Ort. Verstehst du jetzt, warum der himmlische Autor einleitend immer wieder diesen Ort erwähnt, an dem Jakob übernachtet? Er erwähnt immer wieder diesen Ort, um darauf hinzuweisen, dass Jesus das Haus Gottes ist. Er ist die Erfüllung von Jakobs Traum. Er ist es, der vom Himmel herabgestiegen ist, und er kann hinaufsteigen, weil er zuerst herabgestiegen ist. Und er kann uns mitnehmen, diese Himmelsleiter hinauf, weil er am Kreuz emporgehoben wurde. Durch das Kreuz ist Jesus der Weg zum Vater in den Himmel, genauso wie er die Wahrheit und das Leben ist. Jesus Christus, er ist die Erfüllung dieser Verheißung. Er ist die volle und letzte Offenbarung der Gegenwart Gottes. Du kannst zum Vater nur durch ihn kommen, allein durch Glauben. Siehst du, der Himmel steht offen. Durch ihn, dem die Engel dienen. Was kann ich dir noch sagen, liebe Seele? Geh zu Christus. Geh zu Christus, schau auf ihn im Glauben, sodass deine Seele Ruhe in ihm findet. Denn er ist Immanuel, Gott mit uns. Amen.